Der Herr ist auferstanden.
Jesus lebt. Das ist das Bekenntnis, was wir als Christen an diesem Ostertag sprechen, uns vielleicht auch gegenseitig zusagen, um uns zu ermutigen und daran zu erinnern, warum wir eigentlich Ostern feiern. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt hier so gegangen ist, als wir dieses Anspiel, als wir diesen Dialog gehört haben. Wenn man sich mit der ein oder anderen Frage auseinandersetzt, die mit der Auferstehung Jesu zusammenhängt, dann kann das schon auch mal anstrengend werden, sich gedanklich damit auseinanderzusetzen, zu versuchen, das zu verstehen, Argumente zu finden, vielleicht auch Gegenargumente zu finden für das ein oder andere, was da an Fragen sicherlich ja offen bleibt. Es wäre ja vermessen zu sagen, dass keiner von uns je schon mal über die Auferstehung auch kritisch nachgedacht hat, mit Fragezeichen oder mit Zweifeln oder mit den Überlegungen, naja, wie kann es denn sein, wie kann ich mir das denn wirklich vorstellen? Die Auferstehung, das ist schon etwas Gewaltiges, was wir glauben, und auch etwas Gewaltiges, was uns abverlangt wird, zu glauben. Und es ist, ja, vielleicht kein Wunder, aber leider ist es so, dass gerade wenn es um das Thema Auferstehung geht, auch innerhalb der Kirchen, innerhalb der Theologie eine sehr, sehr große Spannbreite dessen herrscht, was da geglaubt wird oder großteils auch nicht mehr geglaubt wird. Und viele dieser Fragen, die in diesem Anspiel so zum Tragen kamen, das sind ja Fragen, die wirklich ganz handfest diskutiert werden. War das Grab denn wirklich leer? Gab es überhaupt ein Grab? Wie war das mit dem Leichnam? Und auch in neuerer Literatur, da gibt es durchaus Theologen, die da einfach so sagen, ja, ich kann nicht umhin zu glauben, dass der Leichnam verwest ist. Auf den letzten drei Seiten eines Buches eines christlichen Theologen. Und dann wird offen die Frage diskutiert mit dieser Erkenntnis, sind wir dann eigentlich noch Christen? Dürfen wir uns noch Christen nennen? Wir sind ja nicht mehr so wie die frühesten Gemeinden, die da in schwärmerischer, enthusiastischer Art und Weise von Jesus geredet haben und sich gefreut haben und durch die Lande gezogen sind. Dürfen wir uns noch Christen nennen? Und auch diese Frage wird unterschiedlich beantwortet. Manche sind da sehr ehrlich und sagen, naja, eigentlich, wenn wir die Auferstehung verloren haben, dann dürfen wir uns eigentlich auch nicht mehr Christen nennen. Und andere versuchen das aber festzuhalten und sagen, naja, nach der Auferstehung ist ja im Prinzip nichts Neues mehr passiert, was nicht Jesus uns vor der Auferstehung schon gegeben hätte. Jesus, der gute Mensch, der uns ein Vorbild gewesen ist in Barmherzigkeit und Liebe, und das festzuhalten, an Gott zu bleiben und diese Liebe in die Welt zu tragen. Wenn man auf dieser Ebene bleibt, die man fast humanistisch nennen könnte, dann kann man sich an der Stelle vielleicht noch Christ nennen. Da gehen die Meinungen auseinander, da streiten sich die Gemüter. Woran halten wir fest in der Osterbotschaft? Dieses Anspiel, was wir gehört haben, da hat man sich ein bisschen apologetisch damit auseinandergesetzt, hat versucht, Argumente zu finden, naja, was macht denn eigentlich Sinn? Sicher kann man das ein oder andere hinterfragen, weil uns vieles vielleicht nicht nach unserer gängigen Logik verständlich und logisch erscheint, sich mit realen Ereignissen auseinanderzusetzen und zu überlegen, naja, was ist gewesen und warum ist dies passiert und wie haben Menschen darauf reagiert. Ich fand diesen einen Satz sehr spannend, oder diese Auseinandersetzung damit, die Menschen früher seien weniger skeptisch gewesen als wir. Das hört man ja so langläufig. Naja, wir sind heute ja sehr intelligent und früher war man doch so ein bisschen naiver, um nicht zu sagen dümmer. Ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Durch die ganzen Evangelien geht es eigentlich durch, dass Jesus den Unglauben der Jünger immer wieder tadelt. Die hatten genau die gleichen Fragen und Probleme, wie wir sie haben, und mussten immer wieder ermahnt werden und ermutigt werden zum Glauben. Und Paulus kämpft dafür im Korintherbrief, dass er sagt, wenn wir Christus und wenn wir die Auferstehung des Christus, wenn wir das verlieren, dann sind wir die elendsten Menschen, weil wir dann unser christliches Leben völlig umsonst leben, weil wir uns dann letztlich lächerlich machen, weil das Entscheidende, worum es geht, fehlt. Es gibt sicher manche Indizien, über die man historisch dann reden kann. Unterm Strich bleiben letztlich die biblischen Zeugnisse, an die wir uns halten können. Wir können versuchen, uns apologetisch auseinanderzusetzen, das historisch zu analysieren. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle hilfreich und notwendig. Und ich glaube, Gott muss vor der Geschichte da keine Angst haben und vor dem, was wir da herausfinden könnten. Aber ich denke, ein anderer Weg, sich mit diesen Fragen der Auferstehung zu stellen, ist dann vielleicht die dogmatische Frage. Man kann ja einfach sagen, nun ja, es ist uns in der Bibel so gesagt. Die Apostel, die Evangelien reden davon, die Briefe der Apostel reden davon, sie zeugen von dem Auferstandenen, diese 500 Zeugen, die Paulus im ersten Korintherbrief nennt, die teilweise noch gelebt haben. Auch das finde ich ein sehr spannendes Argument. In so einer Situation denkt man sich keine Lügengeschichten aus, wenn Leute noch benannt werden können. Ich finde gerade dieses Argument recht stichhaltig. Wir können uns darauf berufen, dogmatisch berufen. Es gibt hier dieses Wort Gottes, was uns gegeben ist. Dieses, wie wir sagen, inspiriert oder dieses gottgehauchte Wort, wie es Paulus einmal nennt, das von der Auferstehung redet, von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Daran können wir uns festhalten. Und auch das, was Jesus seinen Jüngern mal sagte, selig sind, die glauben, obwohl sie nicht gesehen haben. Wir dürfen an diesem Zeugnis der Heiligen Schrift, der Bibel, festhalten. Vielleicht, mir geht das immer wieder so, ist im Endeffekt das für mich das Allerentscheidendste, dass das, was in dem Wort Gottes uns geschrieben und uns gegeben ist, es ist völlig unabhängig von meinen Gedanken und von meinen Empfindungen. Es ist ein Fundament, was uns gegeben ist, auf dem unser Glaube ruht. Aber man kann vielleicht auch pragmatisch an diese Frage der Auferstehung herangehen, indem man sich anguckt, was denn aus den Jüngern, aus den Menschen damals geworden ist, wie sie reagiert haben und gehandelt haben. Wenn man an die Emmaus-Jünger denkt, die in Trauer losgezogen sind und nach ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen voller Freude in der Nacht kehrt gemacht haben, zurückgegangen sind, um von Jesus zu reden, um den anderen Jüngern das weiter zu sagen. Die Frauen am Grab genauso, die ein bisschen konfus losmarschiert sind, wussten gar nicht, wie sie den Stein vom Grab wegkriegen sollten. Und da, man kann das gar nicht so richtig einordnen, was sie da gemacht haben. Aber die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert sie. Wenn wir an Petrus denken, der noch kurz vor der Kreuzigung geleugnet hat, vor einer kleineren Gruppe von Menschen, der sich dann nach der Auferstehung Christi in die Öffentlichkeit stellt, vor Tausenden von Leuten redet, predigt und sich zu dem auferstandenen Christus stellt, man merkt, dass da eine Veränderung geschehen ist, die eigentlich ohne dieses Auferstehungswunder wenig glaubhaft vermittelt werden kann. Der Petrus, der zunächst der Vorlaute immer war in seiner Gruppe, nach vorne geprescht ist, auch in guter Weise, aber durch diesen Verrat und dann auch durch die Seelsorge Jesu hinterher sehen musste, dass er nichts Außergewöhnliches ist, dass er einer von vielen ist, der Christus nachfolgt und ihn lieb hat, aber auch nicht mehr als die anderen. Auch das hat Petrus seelsorgerlich verändert, die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und vielleicht eines der gewaltigsten Zeugnisse ist ja Paulus selber, der viel von der Auferstehung redet, uns weitergibt, der Gemeinde verfolgt hat, der Christen ins Gefängnis gebracht hat und getötet hat und sich darüber gefreut hat und im Endeffekt zu dem wirksamsten Missionar der damaligen Zeit geworden ist. Wenn das keine dramatische Veränderung ist, dann weiß ich auch nicht, wie man sich noch verändern muss und wie kann man so eine Veränderung erklären. Was muss da passiert sein, damit so etwas geschieht? Apologetisch, dogmatisch oder einfach pragmatisch von dem Erleben heraus. Ich denke, man kann in manche Richtung denken, um sich die Auferstehung und das, was geschehen ist, bewusst zu machen und deutlich zu machen. Und ich glaube, auch uns geht es heute so, dass auch das persönliche Zeugnis, das Erleben, was der ein oder andere hat, uns auch, es ist kein Beweis, klar, aber es ist eine Hilfe zu verstehen, was da geschieht. Es ist eine Hilfe, Gott, Christus, als den Lebendigen unter uns zu erkennen, indem wir einfach merken, es geschieht etwas unter uns an Menschen. Wir feiern am Samstag wieder ein Tauffest. Da werden wir Zeugnisse von jungen Menschen hören, die ihr Leben mit Christus leben wollen. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, das zu hören, wie Gott in dem Leben von Menschen wirkt, wie sich Dinge verändern, wie sich Einstellung, wie sich Glaube und das Denken verändert, wenn sich Menschen auf Christus einlassen. Manchmal sehr, sehr radikal, mit ganz viel Veränderung. Was Christus unter uns, unter Christen auch heutzutage bewirkt, dass Menschen auf Karriere und Geld verzichten, um einen christlichen Dienst irgendwo in dieser Welt zu tun, dass Barmherzigkeit getan wird oder wie neulich jemand sagt, ich habe einfach gemerkt, Christus redet zu mir, ich weiß, Jesus lebt, dass solche Damaskus-Erlebnisse wie von Paulus oder wie der Emmaus-Jünger, dass wir das heute auf ganz andere Art und Weise, vielleicht im Kleinen, dass wir das heute ganz genauso haben können, dass der Auferstandene uns lebendig und groß wird. Ich habe die Tage einen Artikel in der Wikipedia gefunden von einem christlichen Musiker, Glenn Kaiser, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, aber es ist eigentlich, mich fasziniert sein Leben immer wieder, der einen relativ kritischen Start ins Leben gehabt hat, der ja, in der Hippie-Zeit groß geworden ist, dort mit Alkohol und Drogen zu tun hatte, so die typische Geschichte, die man oft hört, und der in der Jesus-People-Bewegung zum Glauben gekommen ist und der einen ganz radikalen Neuanfang gemacht hat, der von seinen Süchten gelassen hat, der im Laufe der Zeit in einer Kommunität mitgelebt hat, wo man auf einfache Art und Weise zusammenlebt, wo man versucht, Menschen auf der Straße in Chicago zu erreichen, wo ein Leben ja fast von heute auf morgen sich sehr radikal verändert hat. Ich finde, das sind oft ganz beredte Beispiele davon, dass Christus unter uns auch heute wirksam ist. Und der hat das mal so als persönliches Bekenntnis auch gesagt, es gab nichts, das mir so viel Glück vermittelt hat oder Lebenssinn, wie der Punkt, als ich Jesus aufgefordert habe, in mein Leben zu kommen und absoluter Herr in meinem Leben zu sein. Das ist so das Zeugnis, was er weitergibt und der sein Leben eigentlich über die vielen Jahre vom ersten Tag bis heute letztlich so relativ radikal lebt. Mit dem klaren Willen, für Gott da zu sein und ihm zu dienen, mit dem klaren Willen, die einfachen Menschen auf der Straße zu erreichen, die in den gleichen Problemen stecken, die er ganz, ganz persönlich von sich aus kannte. Ich habe den Eindruck, solche Lebensänderungen, die sind schwer erklärbar, wenn wir auf die Gegenwart eines auferstandenen Herrn, wenn wir das ausklammern würden. Sicher ist das alles nicht unmöglich, aber ich glaube, wir können unter uns in den Gemeinden weltweit, unter uns hier, wir können das sehen, dass der auferstandene Herr wirkt. Und dieses Gesamtbild, dass wir uns apologetisch mit Fragen auseinandersetzen und wirklich Gedanken machen und versuchen zu argumentieren, was ist historisch korrekt und wie können wir das sehen mit der Bibel, wie ist das mit Jesus und der Auferstehung, das hat seinen Stellenwert, so wie das Festhalten, einfach dieses ganz einfache, vielleicht, was manchen naiv vorkommen mag, festhalten und zu sagen, ja, in der Bibel ist es uns so gesagt und so gegeben, das will ich glauben, darauf stehe ich und das ist der Maßstab, von dem aus ich denke. Und das andere, das ganz praktisch zu sehen im Leben. So diese drei Komponenten, die einfach unser Leben, unsere Existenz ausmachen, das alles zusammen, ich denke, das gibt ein Bild und das hilft uns, die Auferstehung als das zu nehmen, was sie ist, nämlich wirklich passiert und eine Kraftquelle für uns, wenn wir heute uns auf Christus einlassen und mit ihm leben. Amen.